Anja ist 16 Jahre alt, als sich ihr Leben das erste Mal komplett verändert.
Meine Schwester hatte einen Tanzkurs gemacht und ich war da auf dem Abschlussball von diesem Tanzkurs.
Da steht sie in einem Saal mit ganz vielen Menschen.
Einfach eine riesen Ballsaal, wirklich schön geschmückt.
Sie trägt ein Kleid, wie die anderen jungen Frauen dort.
So ein mintes, grünes Kleid, was so eine Corsage oben hatte und da vollkommen geglitzert hat, so silber.
Aber trotzdem fällt Anja auf, weil sie ein bisschen anders aussieht als die anderen. Weil sie krank ist.
Du hast ja auch gar nicht mehr deine eigene Hautfarbe. Wenn es der Leber schlecht geht, dann wird man ganz gelb. Du kannst diesen Gelbton nicht wegschminken. Der ist nun mal einfach da. Mhm. Und es wird immer scheiße ausschauen.
Daran denkt sie aber in diesem Moment nicht, sondern will einfach nur einen schönen Abend haben.
Es lief unten gerade so eine Tanzaufführung und wir standen oben und meine Eltern hatten unten so einen Sitzplatz, sodass ich auch auf meine Eltern schauen konnte.
Anja sieht, dass ihre Eltern telefonieren und beobachtet ihre Reaktion, nachdem sie auflegen.
Die sind plötzlich aufgesprungen, ganz hektisch in der Gegend rumgelaufen und ich wusste, irgendwas ist los, irgendwas Komisches.
Nach der Tanzshow läuft Anja los und sucht ihre Eltern. Und das ist gar nicht mal so leicht, denn überall sind Menschen. Endlich findet Anja sie. Sie stehen schon am Ausgang, bereit loszufahren. Die beiden drehen sich zu Anja um und sagen:
Ja, es ist ein neues Organ da und es kam der Anruf.
Hi, ich bin Lisa Sophie. Und ich spreche heute mit Anja über ihr zweites Leben. Anja ist nämlich schwer krank. Ihre Leber funktioniert nicht mehr gut genug. Es wird klar, sie braucht eine Organspende. Und die bekommt sie auch. Aber einige Jahre später verschlechtern sich die Werte wieder. Und Anja stellt sich plötzlich die Frage: Darf ich überhaupt noch mal ein Organ annehmen und ein drittes Leben geschenkt bekommen? Das ist die Frage, ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk.
Es ging dann auch relativ schnell. Da wirst du dann abgeholt von so einem Fahrer, weil die Eltern auch nicht mehr selber fahren sollen.
Wie war da die Stimmung, als ihr darauf gewartet habt, so als Familie?
Ui, es war schon ein bisschen angespannt, glaube ich. Mhm. Aber es war trotzdem freudig. Aber vor so einer großen OP, glaube ich, ist es halt auch immer so, wird es gut laufen. Aber ich habe mich wirklich gefreut, weil ich wusste, das ist meine einzige Chance, dass das alles jetzt besser wird.
Bevor Anja von den nächsten 24 Stunden im Krankenhaus erzählt, springen wir noch mal ein Stück zurück. Anja hat seit ihrer Geburt eine seltene Erbkrankheit. Die heißt PFIC. Dabei ist der Gallenabfluss gestört. Die Galle ist auch Teil der Leber und baut Giftstoffe und Fette ab. Und wenn der Abtransport der Gallensäure nicht richtig funktioniert, wird die Leber immer mehr zerstört. Wie ging es dir denn zu diesem Zeitpunkt eigentlich?
Von den Werten her, was die Leber angeht, die waren schon schlecht. Aber was am meisten gestört hat, war so ein extremer Juckreiz. Also wenn es der Leber schlecht geht, dann entwickeln viele Menschen einen sehr extremen Juckreiz. Es hat sich angefühlt, wie als würde die ganze Zeit so Mückenstiche ich überall am Körper haben. Also der Juckreiz war stärker wie Mückenstiche und das ist unerträglich. Das war oft so schlimm, wenn ich nicht daran gedacht habe, dann habe ich halt einfach drauf losgekratzt und ich hatte am ganzen Körper total viele Wunden. Also wirklich, es war fast keine Haut mehr da, sondern nur aufgekratzte Stellen.
Die Ärztinnen und Ärzte versuchen unfassbar viel, um sie zu behandeln. Anja fährt in unterschiedliche Krankenhäuser in ganz Deutschland, bekommt verschiedene Medikamente und hängt an Maschinen, die die Leber ersetzen. Am Ende hilft nichts davon. Und deswegen bleibt, nachdem ihre Werte immer schlechter werden, irgendwann nur noch eine Transplantation als Ausweg. Mit 14 Jahren steht Anja auf der Warteliste. Was für einen Status hast du denn dann gekriegt auf der Liste?
Du wirst da ja mit Punkten bewertet, je nachdem wie deine Blutwerte sind und so. Jetzt hatte ich den Vorteil, bis du 16 wirst, giltst du auf dieser Liste als Kind. Und als Kind kriegst du alle 3 Monate 1 bis 3 Punkte zusätzlich. Und so kommst du dann doch irgendwann hoch auf dieser Liste und hast eine Chance auf ein Organ. Mit der Punktzahl, mit der ich eingestiegen bin, wäre es schwierig geworden, schnell ein Organ zu bekommen.
Weil es nicht so dringlich war.
Es war nicht so dringlich. Also man wusste, es wird irgendwann kaputt gehen, aber wie lange das noch dauert, also ob das jetzt im nächsten Jahr ist oder ob das jetzt noch viele Jahre dauert, das kann keiner so genau sagen.
Anja bekommt erstmal den Status T, also transplantabel. Erst wenn es richtig kritisch wird, bekommt man den Status HU, High Urgent, also hochdringend. Als T-Patient warten Menschen teilweise jahrelang auf ein Organ. Aber wenn ein Spenderorgan gerade richtig gut zu dir passt und zu niemand anderem auf der HU-Liste, dann kann es eben auch für T-Patienten richtig schnell gehen. Es gibt also jetzt keine klassische Reihenfolge auf einer Liste, die von oben nach unten abgearbeitet wird. Mehr zum Thema Organspende findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Da machen wir gerade eine ganze Reihe zu dem Thema. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wie ging es dir denn bei dem Gedanken zu wissen, dass du ein neues Organ brauchst?
Ich glaube, ich war noch zu sehr Kind, um da mir richtig so Gedanken drüber zu machen. Ich habe mich natürlich schon gefragt, ob das irgendwie komisch ist, wenn man sowas Fremdes in sich trägt, was ja eigentlich gar nicht zu dir gehört, sondern eigentlich irgendwie mal einem anderen Menschen gehört hat. Aber ich habe eigentlich gedacht, ja, die OP ist schlimm, aber die Ärzte werden schon wissen, was sie tun. Ja. Und habe das mit so ein bisschen, in dem Fall jugendlichen Leichtsinn gesehen.
Ja, ich meine, klar, wahrscheinlich kann man in dem Alter auch noch gar nicht die ganze Tragweite begreifen.
Ja, genau. Ne?
Wenn ich überlege, wie ich war mit 13 oder 14, ich glaube, ich hätte so eine Situation überhaupt nicht verstehen können. Und jetzt sind wir ein paar Jahre später auf dem Ball und du bekommst diesen Anruf. Wie lange wartest du zu dem Zeitpunkt schon auf ein Organ?
2 Jahre.
Mhm. Du hast um Mitternacht den Anruf bekommen. Wann wart ihr dann ungefähr im Krankenhaus?
Um 3, glaube ich, waren wir im Krankenhaus.
Okay, um 3. Ich versuche mich gerade in diese Situation reinzuversetzen. Du bist gerade auf dem Ball, gedanklich wahrscheinlich ganz woanders. Und dann kommt dieser Anruf, dann kommt ihr an, mitten in der Nacht in diesem Krankenhaus. Was waren dann die ersten Schritte? Was wurde dann gemacht?
Da wird dann noch nicht viel gemacht, weil es ist ja noch gar nicht so kurz vor der Transplantation. Also ich glaube, es wurde nur dieser ganz normale Aufnahmebogen mit dir ausgefüllt, dass du jetzt stationär aufgenommen bist und so, und Blutabnahme gemacht, und dann wurden wir erstmal ins Bett geschickt.
Kann man überhaupt schlafen in so einem Moment?
Tatsächlich konnte ich schlafen.
Echt?
Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach so war, jetzt wird alles gut.
Am nächsten Morgen hat Anja eine Reihe Untersuchungen vor sich. Alles scheint zu passen und deswegen wird sie gegen 12 Uhr mittags in den OP geschoben. Damit ist Anja eine von 888 Menschen, die 2016 in Deutschland eine neue Leber erhalten. Fast 1500 stehen zu dem Zeitpunkt auf der Warteliste.
Diese Schleusensituation, dass du dann in der Schleuse stehst und da stehen dann welche und haben so richtig das Einschlafmedikament und du weißt, dahinter wird sich jetzt der OP-Raum befinden, aber du siehst ihn gar nicht. Das fand ich schon irgendwie komisch. Mhm. Vorher ist halt die Anästhesie bei dir und schaut, dass du ordentlich schläfst, und dann wirst du weitergeschoben in den OP-Saal.
Wie lange dauert die OP denn dann?
Ich glaube, damals bis Mitternacht im OP.
12 Stunden?
Ja.
Also von mittags 12 bis Mitternacht?
Ja.
Du weißt wahrscheinlich nicht, was genau in so einer OP passiert, oder ne? Du kriegst das ja gar nicht so richtig
also,
mit.
Nein, sie legen halt eben alles, was sie brauchen, und dann schneiden die dich auf. Also das ist ja tatsächlich so, dass sie da richtig viel aufschneiden. Die müssen ja durch alles Mögliche durch und nehmen die Leber raus und setzen dann die neue ein.
Als Anja aufwacht, merkt sie erstmal Schmerzen am Bauch. Aber sonst geht es ihr gut. Der Juckreiz, der sie davor immer begleitet hat, ist direkt nach der Transplantation einfach weg. Wie hat sich das für dich angefühlt, zu wissen, dass du einen Teil vom Körper von jemand anderem jetzt in deinem Körper hast? War das komisch?
Ich habe mir das immer wieder so durch den Kopf stellen lassen, aber irgendwie, du spürst so in dich rein und denkst dir so, spürst du irgendwas anders? Vor allem, wenn es dann nachher verheilt ist, also so wie jetzt. Aber du spürst es nicht, dass da irgendwas Fremdes ist. Es ist ja dann auch irgendwie deins. Ich habe immer versucht, es auch als meins zu sehen, weil ich glaube, also durch Psyche kann man viel erreichen und dann fühlt sich die Leber vielleicht heimischer.
Also du hast immer gedacht, das ist jetzt meine Leber.
Nee, ja, das klingt nicht komisch. Obwohl ich wusste, ich denke mir halt so, ja, die Leber hatte ein erstes Leben und jetzt hat sie so ein zweites Leben.
Wie lange hält denn so im Schnitt eine Spenderleber?
Bis zum Lebensende. Während du bei der Niere sagst, ich glaube inzwischen sind es fast 25 Jahre, aber früher habe ich immer 15 gehört, ich kann es gar nicht genau sagen. Die hat ein gewisses Ablaufdatum sozusagen.
Okay.
Und ja, bei der Leber gibt es keins.
Okay, also du bekommst eine transplantiert und dann rechnet man eigentlich damit, gut, die habe ich jetzt,
ja, genau,
so lange, wie ich halt noch lebe, bis ich 80 bin oder
ja,
so.
Ja, genau.
Ein Jahr nach der OP funktionieren von 100 transplantierten Lebern noch etwa 80. 5 Jahre später nur noch 68. Auch Anjas Spenderleber wird nicht, wie sie es jetzt gerade noch hofft, bis zu ihrem Lebensende durchhalten.
Wusstest du denn eigentlich zu dem Zeitpunkt, von wem die Leber kam?
Also von wem genau erfährst du nie. Mhm. Selbst wenn du mit demjenigen Kontakt aufnehmen wollen würdest, kannst du nur Briefe, die sehr anonymisiert sind. Also da kannst du zum Beispiel deinen Vornamen reinschreiben, aber mehr auch nicht.
Hast du mal versucht, Kontakt aufzunehmen zu den Hinterbliebenen von der Person?
Ich habe versucht, viele Briefe zu schreiben und habe immer wieder angefangen und dann es mir durch den Kopf gehen lassen und auch selber gelesen. Und für mich klangen die immer so, dass wenn du das wollen würdest, sie halt auch falsch lesen könntest. So für wie, danke, dass dein Kind gestorben ist. So. Mhm. Ich bin jetzt aber auch nicht die gute Schreiberin, was ein bisschen schwierig ist, dann dadurch Kontakt aufzunehmen für so Leute.
Am Ende bleibt Anja 6 Wochen im Krankenhaus. In den nächsten Monaten stößt ihr Körper die Leber aber immer wieder ab. Das heißt, Anjas Immunzellen schlagen Alarm, weil sie das Organ als Fremdkörper wahrnehmen. Je größer die Übereinstimmung von dem genetischen Material von EmpfängerInnen und SpenderInnen von dem Organ sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das Organ abgestoßen wird. Die Reaktion ist normal und deswegen müssen Menschen, die Organe gespendet bekommen haben, auch lebenslang Immunblocker nehmen, die das eigene Abwehrsystem unterdrücken. Trotzdem führt Anja, nachdem sie aus dem Krankenhaus kommt, erstmal ein Leben, wie sie es sich immer vorgestellt hat.
Ich habe ein Abitur gemacht, ziemlich gut. Ich habe ein Studium angefangen und abgebrochen, so wie es wahrscheinlich viele machen.
Ja.
Ich habe wieder ein neues Studium angefangen. Ich war eigentlich gerade sehr glücklich. Ich habe gearbeitet, habe studiert und bin tanzen gegangen. So wie halt ganz viele Jugendliche oder Studierende so ihr Leben gestalten. Ich hatte wirklich ein ganz normales Leben.
Ja. Wie lange ging es denn, ich sag mal, gut mit der Leber?
Also eigentlich bis Februar, März 2023.
Hast du in diesem Zeitraum überhaupt mal darüber nachgedacht, dass dieses Organ vielleicht nicht für immer hält?
Ja, komischerweise schon.
Mhm.
Ja. Ich habe auch vorher immer gesagt, ich glaube, ich würde nicht nochmal ein zweites Organ nehmen.
Wirklich? Wieso?
Du hast manchmal, oder ich hatte und hab's auch immer noch so ein Gefühl wie so, Durchlauferhitzer. Weißt du, so, du bist die ganze Zeit so ein Ersatzteillager. Du nimmst die ganze Zeit anderen Leuten vielleicht, die es auch brauchen könnten, ein Organ weg. Also jemand anderer steht ja auch auf der Liste und stirbt vielleicht, weil du das Organ jetzt bekommen hast und nicht derjenige. Und
aber du würdest ja auch sterben irgendwann, wenn du dieses Organ nicht bekommen würdest.
Das stimmt. Es ist halt die Frage, wer stirbt und wer nicht. Und ja, warum hat man selbst das Glück, eins zu bekommen und ein anderer zum Beispiel hat dann nicht das Glück? Vielleicht geht das nächste oder wieder so schnell kaputt. Was mache ich dann?
Mhm. Also du hast Angst davor, dass das praktisch in so einem gewissen Rhythmus immer und immer und immer wieder passiert.
Ja, vielleicht liegt es einfach an meinem Körper, dass ich die irgendwie nicht, keine Ahnung, dass mein Körper das nicht gar nicht will oder so. Und die Angst schwebt bis heute mit und die, glaube ich, wird auch nicht vergehen.
Okay. Aber du hast dann damals gesagt, du würdest kein zweites Organ annehmen.
Ja, eigentlich schon so.
Warum? Was war der Gedanke? Ich versuche das noch ein bisschen besser zu verstehen.
Ja, einfach, jeder Mensch hat irgendwann auch sein Ende und vielleicht soll es halt bei mir einfach nicht sein, wenn ich jetzt schon 2-mal eine Leber dann habe, die nicht funktioniert. Und ja, immer auch der Gedanke, dass man ja potenziell jemand anderem eins wegnehmen würde.
Aber du bist ja nicht weniger wert als die andere Person.
Ja, ich
sind ja alle gleich viel wert. Zu diesem Zeitpunkt, 7 Jahre nach der Transplantation, ist Anja 23 Jahre alt.
Ich habe gemerkt, dass ich so langsam kraftloser werde und auch irgendwie gelber werde. Und dann hatte ich aber irgendwie so ein Widerstreben in mir, dann richtig ins Krankenhaus zu gehen. habe es noch so eine Woche oder so vor mich hergeschoben, bis ich dann wirklich so knallgelb war, dass ich in die Notaufnahme gefahren bin am Wochenende mit meinem Freund und meinem Vater.
Warum bist du nicht schon eher gegangen?
Wenn du immer ins Krankenhaus gehst und nie eine gute Nachricht bekommst, sondern immer eine schlechte, dann hast du irgendwann keine Lust mehr, ins Krankenhaus zu gehen.
Aber dann war es so schlimm, dass du gesagt hast, das kann ich jetzt nicht
ja, es war
weiter
halt auch
ignorieren.
Konditionstechnisch und alles irgendwann so, dass ich so war, das passt jetzt irgendwas ganz groß nicht.
Mhm.
Und dann war ein sehr freundlicher Arzt und der hat mich einfach nur reingebeten und gesagt, vielleicht ist ja gar nichts Schlimmes, wir nehmen jetzt erstmal Blut ab und so.
Und dann, was wurde dir gesagt?
Dass die rechte Leberhälfte komplett nicht mehr existent ist. Die Leber sah so schlecht aus, dass sie gesagt haben, nachdem sie jetzt auch nichts gefunden haben, womit sie ihr helfen können, ich muss auf die Laster wieder.
Ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, wie schlimm das für Anja gewesen sein muss, ein zweites Mal diese Nachricht zu bekommen. Wenn man denkt, man hat dieses zweite Leben geschenkt bekommen und das hält jetzt für immer. Und dann plötzlich zu realisieren, dass das eben doch nicht funktioniert. Dass sie nochmal Glück braucht, nochmal ein Organ. Und auch die Angst, dass das vielleicht nicht funktioniert. Was hast du gedacht, als sie dir das gesagt haben?
Erstmal bist du geschockt und bist so, ja. Dann habe ich doch für mich versucht, das nochmal zu reflektieren und auch öfter auch gegenüber meiner Familie angesprochen, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob ich die jetzt eben nehmen will oder nicht.
Mhm.
Und dann meinten die so, ja, was sollen wir denn noch machen? Irgendwie war das dann schon auch so eine emotionale Sache gegenüber meiner Familie, dass ja dann, ja, die haben mich dann irgendwie dadurch überzeugt davon, dass ich doch noch eine nehme. Und jetzt im Nachhinein drauf blickend bin ich ihnen sehr dankbar dafür.
Du hast es für deine Eltern gemacht?
Ja, aber ich glaube, ich habe es auch innerlich gewusst, dass ich nicht bereit dazu wäre, zu sterben. Also irgendwie hatte ich dann doch das Gefühl, wahrscheinlich auch innerlich, so, das ist jetzt auch nicht mein Weg.
Anja geht erstmal nach Hause und wartet. Wieder auf einen Anruf. Wie damals auf dem Ball. Und ihre Werte werden immer schlechter. Hast du da Fotos?
Ja,
echt?
Ja, willst du es sehen?
Ja, wenn du es mir zeigen magst, sehr gerne. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich, glaube ich, noch niemanden gesehen habe, mal der so leberkrank war, dass sie wirklich gelb so, geworden
auf
sind.
Auf dem Foto siehst du meinen Freund und meinen Bruder.
Sag mal her.
Und in der Mitte bin
wow.
ich. Das ist schon eine ganz andere Hautfarbe.
Boah, du siehst so anders aus.
Ja, es komplett sieht aufgeschwollen oh. auch so.
Mhm. Es ist wirklich, das sieht so unnatürlich aus, ja. dieses Gelb. Ne? Also es sieht fast so ein bisschen so aus,
ja,
als würde
so.
Irgendjemand so zu Karneval sich als ein Simpson verkleiden und das so
ja,
einmal
ja, so.
Also ohne das
wirklich,
jetzt irgendwie
nein,
gemein klingen
so,
zu lassen.
Ja.
Ne? So sieht es ein bisschen aus. So, ich habe mir gelbe Farbe ins
ja,
Gesicht.
Genau.
Aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass es keine gelbe Farbe ist, sondern
ja,
dass es dein Hautton ist. In den nächsten Monaten werden ihre Symptome immer schlimmer.
Ich wurde viel, viel müder und halt auch ein bisschen verwirrter. Also manchmal wusste ich gar nicht, was ich so am vorherigen Tag gegessen habe oder sowas. Das
mhm.
konnte ich dir nicht sagen.
Und das erste Mal denkt Anja auch darüber nach, was ist, wenn sie kein Glück hat.
Was passieren würde, wenn ein Organspender nicht kommt. Und gleichzeitig wollte man den Gedanken gar nicht zulassen.
Hast du in diesem Zeitraum mal mit deiner Familie darüber geredet, wie es dann wäre, wenn du kein Organ bekommst?
Nein, das
Nein.
Thema haben wir komplett ausgeschlossen.
Warum?
Ich glaube, man will sich selbst die Hoffnung nicht nehmen, dass doch noch eins kommt. Also meine Eltern haben sehr viel dazu beigetragen, dass ich die Hoffnung nicht verliere. Und ich war oft sehr kurz davor, diese Hoffnung dann doch zu verlieren. Vor allem, wenn du dann nur noch im Krankenhaus bist und merkst, es geht gar nichts mehr. Und du willst eigentlich, dass es am Ende gut ausgeht.
Hast du in diesen Momenten, wo du gemerkt hast, okay, meine Leber baut ab, auch an die Familie des Spenders irgendwie mal gedacht?
Von der Leber, die ich damals hatte?
Mhm.
An die Familie, an denjenigen, weil der war so lieb und hat mir das Organ gegeben. Und jetzt schaffe ich es nicht, das Organ zu halten. Also ich habe auch immer noch dem Verstorbenen gegenüber fast schon Schuldgefühle.
Warum?
Ja, weil der war ihm so lieb und hat sein Organ hergegeben und egal was es ist, ich habe es nicht geschafft, gut genug darauf aufzupassen, sodass es jetzt weg ist. Und Ja, das finde ich sehr schwierig. Mhm. Vielleicht denkt er sich ja dann hätte ich es lieber jemand anderem gegeben, der es länger hätte haben können oder so.
Ja. Also ich kann den Gedanken irgendwie nachvollziehen, aber ich muss jetzt an dieser Stelle einmal sagen, dass es nicht deine Schuld ist. Ich bin mir sicher, dass es nichts gibt, was du falsch gemacht hast, ja, absichtlich, sodass es nicht funktioniert hat. Und deswegen trägst du auch keine Schuld. Ich finde, Schuld ist sowieso ein schwieriges Wort in diesem Feld. Aber ändert natürlich nichts daran, dass du diese Gefühle so ein bisschen hast. Ne? Mhm. Und das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, das Organ hat dir ja auch viele schöne Jahre geschenkt.
Ja. Und dafür bin ich eben auch super dankbar. Und ich hoffe, dass derjenige, der es mir gegeben hat, das genauso sieht. Weil ich bin ihm auf jeden Fall dafür unendlich dankbar.
Voll. Das frage ich mich gerade, bekommt die Familie überhaupt mitgeteilt, dass das Organ irgendwann abgestorben ist oder so? Kriegen die das gesagt? Oder nur, wenn du praktisch freigibst, dass das gesagt wird?
Ich glaube, nur wenn ich es freigeben würde. Okay. Ich glaube so gar nicht.
Das heißt, die wissen das gar nicht bis heute?
Ich glaube nicht, nee.
Würdest du denen das irgendwann mal mitteilen? Könntest du dir das vorstellen?
Ja, eben aus dem Grund, dass es schon irgendwie meine Pflicht ist und dass es auch denen über nur gerecht wäre, es ihnen mitzuteilen. Man hat halt doch auch ein bisschen die Angst davor, dass es für die nochmal so ein Wiederholen ist von dem Sterben davon, damals, von demjenigen.
Ja.
Ja, das finde ich irgendwie traurig. Das ja. Will ich ihnen eigentlich auch gar nicht antun.
Ab Oktober wohnt Anja wieder bei ihren Eltern, weil sie nicht mehr in ihre Wohnung im dritten Stock kommt. Sie liegt fast nur noch im Bett und dann wird die Situation noch dramatischer.
Es war so, dass in einer Nacht meine Eltern schon gemerkt haben, ich werde jetzt richtig komisch und wirklich abwechselnd zu mir immer ins Zimmer geschaut hat, sodass jede Stunde in der Nacht jemand geschaut hat, ob es mir noch gut geht und so weiter.
Was meinst du mit, du wurdest komisch? Inwiefern?
Ach, ich weiß das nicht. Ich kann mich wirklich an den Abend nicht mal erinnern, dass ich mit meinem Freund telefoniert habe. Irgendwie ist es bei mir, diese Zeit ist komplett ausgelöscht. Also ich weiß noch, ich habe mich irgendwie einmal übergeben und das auch meiner Mutter gesagt, irgendwie zwischendrin. An das kann ich mich auch irgendwie erinnern. Aber viel mehr weiß ich davon gar nicht. Aber es war nur das Gefühl von meinen Eltern, glaube ich einfach. Und dann haben die regelmäßig nach mir geschaut und in der Nacht war dann nichts. Und in der Früh hat meine Mutter, weil es geschneit hatte, meinen Bruder in die Schule gefahren. Und als sie wiederkam, bin ich irgendwie am Boden rumgerobbt und habe irgendwelche komischen Sachen irgendwie gesagt, aber nichts richtig. Und auch nur so gesagt, ich muss ins Krankenhaus, irgendwie ganz komisch. Dann hat sie meinen Vater aus der Dusche geholt und die haben mich nur eingepackt und sind mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und die stellen dir dann so richtig dumme Fragen, so wie heißen deine Katzen, wo wohnst du, wann bist du geboren? Also so richtig
Basic-Fragen,
die du wirklich wissen musst. Und irgendwann habe ich irgendwie auf alle Fragen, die sie mir nur gestellt haben, nur noch das Gleiche geantwortet. Ich weiß gar nicht genau, weil meine Eltern konnten mir dann auch nicht mehr genau erzählen, was passiert ist. Aber dann, ich weiß, dass ich auf Überwachungsstation wieder aufgewacht bin. Und das war, weil sich so viel Ammoniak in meinem Gehirn angesammelt hat, dass das komplett lahmgelegt wird. Also wenn du keine Familie hast in dem Zustand oder so, dann wäre ich wahrscheinlich einfach gestorben. Krass. Zu dem Zeitpunkt. Oder wenn meine Eltern nicht rechtzeitig losgefahren wären oder so. Mhm. Ich kam da am 10.01. auf diese Überwachungsstation wegen dem Ammoniak. Und ich glaube am 13. oder so hatte ich dann auch plötzlich ein Organangebot, weil die Werte, also auch die Niere in der Zeit so schlecht war, dass dann auch ich plötzlich gestiegen bin auf der Liste.
Und dann?
Und dann wirst du wieder vorbereitet auf eine Transplantation.
Ja, und du warst so, das kenne ich ja schon.
Ja, genau. Ja. Das hat auch alles gut funktioniert. Und sie haben mir gesagt, ja, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann ganz in der Früh, 6 Uhr oder 5 Uhr sogar, geht's los damit. Und dann kam ewig keiner, dann hieß es ja, sie wurde auf 9:10 verschoben, die OP. Irgendwie hat sich aber gar nichts getan und du liegst ja dann schon so wartend irgendwie im Bett, bis dann irgendwann eine Ärztin kam und gesagt hat, ja, das Organ hat irgendeinen Fehler und wir können es nicht transplantieren.
Was hast du gedacht in dem Moment?
Scheiße.
So wie ich gerade, ja. Na klar, weil man macht sich ja Hoffnung die ganze Zeit.
Ja, ne? Es war irgendwie, du hast dich riesig gefreut. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das erfahren habe, ich habe meine Familie angerufen, die sind alle extra ins Krankenhaus gekommen, um nochmal vorher da zu sein. Mein Freund ist dann irgendwann in der Früh in die Uni gefahren, weil der da dringend hin musste. Der hat damit gerechnet, dass ich jetzt gleich in OP komme und dass dann alles gut ist. Und es kam einfach nicht. Es ist nichts passiert. Ja, was machen wir jetzt? Weil du hast gemerkt, dass es in Richtung, du hast nicht mehr ewig Zeit geht.
Also du hast schon dir Gedanken gemacht, dass es vielleicht dein Leben nicht mehr so lang geht.
Ja, und gleichzeitig willst du es nicht wahrhaben.
Ja.
Du weißt, dass es jetzt nur noch begrenzt ist. Entweder es kommt bald eins oder nicht. Und du weißt auch nicht, wie schnell es jetzt vorbeigehen wird. Es war dann wirklich so, dass ich es Augen offen halten schwierig war. Irgendwann, also ich lag sowieso nur noch im Bett. Aber so eine Serie oder sowas anschauen, ging fast nicht mehr, weil Augen offen schon zu anstrengend war.
Krass.
Dann gab es irgendwann den Punkt, naja, Ostern ist in so 2 Wochen, 3 Wochen und alle haben so auf Ostern hingefiebert. Alles hat sich so an Ostern getroffen und ich war so einmal noch mit der Familie außerhalb vom Krankenhaus, ein schönes Fest, die Möglichkeiten, wie es geht, zu haben. Das wäre schön und dann ist auch in Ordnung, wenn es vorbei ist. Also es war für mich so ein, das will ich auf jeden Fall nochmal erleben, das ist mein Ziel. Und ich wusste, recht viel länger werde ich es auch nicht mehr schaffen, durchzuhalten. Das heißt, ja, entweder ich kriege vorher oder ja ein Organ oder das ist mein Ziel, das noch zu erreichen.
Aber irgendwas hat sich ja dann verändert.
Ja, dann in der Nacht vom 26. auf den 27.3. kam eine Ärztin rein und wollte Blut abnehmen und kam mit so unendlich vielen Röhrchen zum Blut abnehmen. Ich so, was wollen Sie jetzt? Ja, ich will nur ein Blutbild von Ihnen machen. Und ich so, entweder Sie haben irgendwas so Gravierendes festgestellt, dass es jetzt ganz, ja, dass es jetzt sofort vorbei ist, aber keiner würde in der Nacht plötzlich so ein riesen Blutbild machen. Oder, und das war mir eigentlich, weil ich es ja schon ein bisschen kannte, dann schon klar, vielleicht haben sie einen Spender und sie müssen das abgleichen. Und dann nehmen sie ja vorher auch immer voll viel Blut ab. Dann kam um 3 die Ärztin wieder rein und meinte, ja, wir haben ein Organ für sie. Dann habe ich innerlich gemerkt, wie ich wieder Energie bekommen habe und habe dann in der Nacht Telefonterror bei manchen Menschen gemacht, um ihnen Bescheid zu geben, dass jetzt ein Organ da ist.
Oh mein Gott.
Und mein Freund und meine Mutter sind dann auch gleich los ins Krankenhaus gefahren.
Boah, krass. Das muss so ein krasser Moment gewesen sein,
oder? Ja, doch,
in
dem Fall schon. Und gleichzeitig warst du noch nicht so euphorisch, weil du wusstest ja vom letzten Mal so, es kann auch so schnell einfach doch nicht mehr sein.
Ja. Und dann wirst du aber, dann wird gesagt, okay, sie können jetzt in den OP.
Ja, und dann wirst du abgeholt und in OP gefahren.
Was hast du gedacht in dem Moment?
Glaub nicht so viel, dass alles besser wird und dass ich jetzt möglichst positiv denken soll, weil alle sagen immer eben, dass die Psyche doch eine Rolle spielt. Und wenn du jetzt positiv denkst, dann geht auch alles gut bei der OP.
Die OP verläuft sehr gut und Anja erholt sich schnell. Schneller als beim letzten Mal.
Nach 1,5 Wochen konnte ich schon wieder ganz gute Strecken von so 200 Metern laufen.
Nicht schlecht.
Ich hatte halt dann auch den Willen, jetzt keine Zeit mehr zu verschwenden, weil gefühlt hatte ich schon so viel Zeit verloren vom Leben. Da war so, jetzt muss ich schnell wieder loslegen.
Und Anja legt wieder los. Sie tanzt, sie verreist und sie lebt ein Leben, wie sie es sich vorgestellt hat. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es unglaublich, dieser Gedanke, dass es noch nicht mal ein Jahr her ist, diese Transplantation. Und die Anja, die heute vor mir sitzt, die ist so weit weg von dieser extrem kranken Frau, die ich vorhin auf den Fotos gesehen habe. Dass sie Ostern fast nicht überlebt hätte, das ist für mich jetzt gerade irgendwie unvorstellbar.
Hast du jetzt noch Angst, dass mit der Leber, die du jetzt hast, das Gleiche wieder passieren könnte wie mit der Leber vorher?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass das jemals weggehen wird, weil man weiß, dass es so doch relativ plötzlich kommen kann, dass es einfach keinen Weg mehr gibt. Das ist irgendwie, ja, das trägt man halt schon mit sich rum.
Was ich so krass finde, ist, wenn ich deine Geschichte so höre, dann war das ja wirklich in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren ein unfassbar großes Auf und Ab. Wie war das für dich? Wie hast du das gemacht?
Ich versuche eigentlich immer, das Positive und nicht das Negative zu sehen. Und ich glaube, dadurch schafft man das irgendwie alles und macht man das alles.
Aber was machst du, wenn mal negative Gedanken kommen? Weil die kann man ja nicht abstellen, sag ich mal so. Die kommen ja wahrscheinlich
trotzdem. Ich
mach
die mit mir selber aus. Das ist vielleicht auch nicht das Richtige unbedingt, aber ich bin da sehr ein Mensch, der mit sich selbst manchmal auch kämpft und ringt.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Du gehst in dich rein und du spielst diesen Gedanken durch und versuchst dann aber einen anderen Gedanken, der dagegen hält, zu finden, oder
ja,
wie?
Ja, genau, so ein bisschen. So irgendwas zu finden, um zu sehen. Irgendwas auch mir in Zukunft vorzustellen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Also,
was wäre das zum Beispiel?
Ich habe immer gesagt, wenn ich transplantiert werde, dann will ich nach Skandinavien fahren. Tatsächlich habe ich das im Sommer dann auch gleich gemacht. Ja, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, so ein bisschen.
Ach, schön.
Es sind halt diese Sachen, für die es sich dann auch lohnt zu kämpfen, wirklich.
Hast du aktuell noch so einen Wunsch wie den du damals hattest, nach Skandinavien zu reisen? Irgendeinen Wunsch, wo du sagst, der treibt dich jetzt gerade an?
Tatsächlich ein normales Leben zu führen. Jetzt halt mal wirklich wie andere in Ruhe studieren zu können und in Ruhe mein Leben voranzubringen. Das ist ein Gedanke, der mich tatsächlich voranbringt. Das klingt komisch, aber für mich ist die Normalität nicht normal.
Nicht selbstverständlich.
Nicht selbstverständlich. Und ja, deswegen ist das eigentlich ganz schön.
Voll. Was es mit mir immer macht, wenn ich solche Geschichten höre wie deine, ich bekomme dann immer selber so gespiegelt, wie selbstverständlich ich meinen Alltag nehme und dass ich das auch nicht tun sollte. Ne? Weil man weiß ja nie, was passiert, ne, oder wie es anderen Leuten auch geht, die nicht die Möglichkeit haben. Und solche Geschichten wie deine zu hören, lösen in mir immer aus, Lisa, du solltest dein Leben selber mehr wertschätzen. Du solltest die Menschen in deinem Leben mehr wertschätzen und dass du gesund bist, mehr wertschätzen, weil es eben viele Menschen gibt, denen es nicht so geht und du nie weißt, wann es dazu kommt, ne, oder ob es
mal dazu
kommt.
Aber es ist ja super schön, dass du es eigentlich gar nicht tun musst. Und das wünsche ich jedem anderen auch, dass er das gar nicht tun muss, weil das ist doch der Optimalfall.
Das stimmt. Aber trotzdem denke ich mir so, ach, bisschen mehr Wertschätzung für mein eigenes Leben. Ist auch schön. Ist
Man versucht ja immer selbst an sich zu arbeiten.
Genau. Wenn du jetzt an die Anja denkst, die Ende März dachte, okay, bis Ostern noch und dann ist es gut. Was würdest du ihr jetzt sagen, wenn du mit ihr reden könntest?
Halt durch, es lohnt sich zu kämpfen.
Würdest du sagen, es hat sich gelohnt?
Ja, doch schon, auf jeden Fall.
Allein schon für Skandinavien?
Ja, genau, allein schon für Skandinavien.
Habt ihr euch auch schon mal darüber Gedanken gemacht, ob ihr nach eurem Tod eure Organe spenden wollt? Warum oder warum vielleicht auch nicht? Schreibt uns das doch gerne per Instagram oder per Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann natürlich auch sehr gerne jederzeit an uns schicken. Wir gehen jetzt übrigens in eine kleine Weihnachtspause und sind dann nächstes Jahr wieder mit ganz neuen Folgen am Start. Hört so lange gerne nochmal die alten durch, da waren echt viele inspirierende Menschen und Momente dabei. Zum Beispiel die Geschichte von Alex, der in Australien einen tödlichen Unfall gebaut hat und dann ins Gefängnis musste. Er hat mit mir darüber gesprochen, wie schuldig er sich heute noch fühlt. Ich wünsche euch natürlich jetzt wunderschöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder. Bis bald! Die Frage ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorinnen der Folge Antonia Luisa Wolfram und Amelie Hörger. Redaktion Verena Krempel, Daniel Schwenk und Diana Danner. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Bianca Taube und Antonia Dengler. Und hier noch ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Wir sind nicht mehr weit weg vom Karneval. Und ich muss sagen, für mich ist das echt eine ganz andere Welt mit Kostümen und diesen Festsitzungen, aber auch mit Hochleistungssport. Im Podcast Hello oder Hell No sprechen die Tänzerinnen Liana und Carina vom KC Röttenbach von den Höhen und Tiefen ihrer Tanzkarriere. Gemeinsam haben sie mit ihrem Team 2023 auf der Deutschen Meisterschaft in der Königsdisziplin, dem Gardetanz, gewonnen. Wie viel Disziplin ist für sowas nötig? Und welchen Preis zahlt man vielleicht auch für diesen Erfolg? In dem Podcast geht es auch um Themen wie Mental Health und Sexismus im Sport. Also super, super spannend. Ihr findet den Link zum Podcast in den Shownotes.